Hallo nach Düsseldorf, willkommen Frau Görsoy.
Hallo, herzlichen Dank, Dankeschön.
Wir danken. Und meine Frage, warum ist der größte menschliche Muskel zugleich Ihre Herzenssache geworden?
Das habe ich entschieden im ersten Semester meines Studiums, Medizinstudiums, wo ich das erste Mal beobachten durfte, eine Operation vom Kuppelsaal aus. Da habe ich entschieden, das willst du auch machen, das kannst du auch dein Leben lang machen.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Dilek Gözoy, Herzchirurgin und Medizinerin des Jahres 2019.
Ja, dann von mir ein später Glückwunsch. Und ich beglückwünsche zugleich mich, dass ich nie auf Ihrem OP-Tisch lag, denn darauf komme ich nur im äußersten Ernstfall, oder?
Ja, ich bin spezialisiert in der Kunstherztherapie und in der Kunstherzforschung, wobei ich auch natürlich die Standardoperationen in der Herzchirurgie beherrsche, wie Bypasschirurgie, Klappenchirurgie. Aber ich bin sehr, sehr erfahren tatsächlich in der Herzinsuffizienzchirurgie und das beinhaltet die Kunstherzen auch.
Und wie viele Herzen überschlägig Sie schon repariert haben? Vorhin hieß es mal Tausende.
Ja, das sind die normalen konventionellen Operationen, aber Kunstherzen habe ich sicherlich schon über 30 Mal in Menschen operiert, ja.
Und im Dezember 67 beim ersten menschlichen Herz, der Patient hat 18 Tage überlebt. Ich weiß gar nicht, wo liegt denn der Rekord beim Kunstherzen?
Der Rekord beim Kunstherzen beim Totalen liegt bei 5 Jahren. Ein italienischer Patient, der dann transplantiert wurde, Gott sei Dank erfolgreich.
Beim Menschlichen weiß ich, dass der Hauptgegner die Abstoßung ist. Also der Körper möchte dieses Fremderkannte loswerden. Ist das bei der Maschine dann dasselbe?
Eine Abstoßungsreaktion haben wir bei der Maschine nicht, aber da haben wir andere Probleme, die über die Jahrzehnte behoben worden sind, wie zum Beispiel Schlaganfallrisiko oder Infektionsrisiko etc. Aber an der Lebensqualität muss noch viel, viel getan werden, weil bei dem Kunstherzen Schläuche aus der Bauchdecke rausgucken, die Antriebe laut sind und schwer sind und da gilt es noch was zu machen.
Ja, da reden wir ein ganzes zweites Kapitel drüber. Mhm. Im ersten, Sie haben vorhin gestreift, Sie haben das eingangs als Studentin gesehen, wie so ein Herz repariert wird durch eine Glaskuppel hindurch. In Ihrem Buch habe ich gesehen, es gab daneben oder davor auch mal eine Bauch-OP. Das war es gar nicht.
Nee, gar nicht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, lag der halbe Darm so außerhalb des Körpers, war noch irgendwie verbunden damit, ja. Aber dieses Rumgewusele, das gefiel mir gar nicht. Dann lieber die ästhetischen, stoisch ruhigen Herzchirurgen. Also das war dann eher schon meins, ja. Da habe ich das auch relativ früh erkannt, Gott sei Dank.
Und beides ist eine gleichblutige Angelegenheit?
Ich finde nicht. Die Herzchirurgie, man denkt ja immer ein pumpendes Organ, dann müsste das Blut durch die Gegend spritzen. Aber auch da kann man sehr, sehr ästhetisch vorgehen. Und dann bleibt alles relativ unblutig tatsächlich, wenn man das kann.
Und ich könnte mir vorstellen, irgendwann ist ja Premiere, wo man zumindest dabei ist, wenn ein Herz rausgenommen wird, also die letzte Verbindung getrennt. Mhm. Also das kann doch nicht Routine werden, oder?
Nein, es ist nicht, aber man muss immer die Ehrfurcht behalten, aber trotzdem tatsächlich irgendwo ja doch eine Routine da reinbringen, weil am Ende des Tages muss der Patient, der Heiler, aus der ganzen Nummer wieder rauskommen. Und wenn Sie sich da keinen Plan machen vorher und sich das nicht ganz gut aneignen, dann hat der Patient ein Problem und Sie dann auch mit Ihrem Gewissen. Und das will ich nicht. Und deshalb mache ich mir das zur Routine, bleibe ziemlich kalt und kühl während der Operation, weil ich die Nummer ganz schnell durchziehen möchte im Namen des Patienten.
Früher waren das ja, glaube ich, halbe Tage. Das ging ja über 6, 7, 8 Stunden. Und heute?
Ja, das waren auch die Anfänge durch die Pioniere in Amerika. Das war noch neu, aber mittlerweile mit einem geübten Team am OP-Tisch, mit Krankenschwestern, Anästhesisten etc., dann kann so eine Operation locker 3 bis 4 Stunden nur dauern.
Und es bleibt aber eine Sache auf Leben und Tod?
Auf jeden Fall. Das sind schwerstkranke Patienten, die keine Alternative mehr haben, die auch keine Zeit mehr hatten für eine Herztransplantation, sodass dann der Einsatz eines Kunstherzens unabdingbar war. Oder ist.
Und müßig zu fragen bei tausenden Eingriffen, der tödliche Fehler kommt irgendwann einmal, oder?
Vor Fehlern ist kein Chirurg geweiht, also kein Mensch auch. Ja? Jedem können Fehler passieren. Aber deshalb meinte ich ja auch, der Fokus, die Ruhe, die muss gelernt werden. Deshalb fangen wir jetzt auch nicht schon mit 26 an, irgendwie Kunstherzen zu operieren, sondern assistieren viel, lernen viel, gucken viel. Und dann erst wirst du ja auch eingeführt in die ganze Nummer. Das heißt, wenn du das erste Mal selbstständig operierst, steht ein Gegenüber, der es noch besser kann als du und der dich dann einführt. Und dann nach ein paar Jahren bist du dann diejenige, die es besser kann.
Wird eigentlich auch der Puls des Chirurgen kontrolliert während des Eingriffs?
Eigentlich nicht, nein.
Ist der erhöht bei Ihnen?
Na, eigentlich nicht. Nicht während des Eingriffes. Wenn ich weiß, ich habe eine gute OP-Schwester, OP-Pflege an meiner Seite und gute Assistenten an meiner Seite, dann ist man natürlich viel, viel ruhiger, als wenn du jemanden hast, der das auch jetzt zum ersten Mal macht. Da muss man ja auch ehrlich sein. Ein eingespieltes Team ist das A und O bei so einer Operation.
Und gehen Sie selber eigentlich häufiger ans EKG oder schauen in sich hinein, ins eigene Herz?
Nein, ich habe Angst.
Im Ernst?
Ja, tatsächlich. Also auch eine Echokardiografie habe ich, glaube ich, noch gar nicht bei mir durchführen lassen.
Nein.
Obwohl ich jetzt in so einem Alter bin, wo das auch mal jetzt sein muss.
20 Jahre Herzchirurgie und Ende 40, kein EKG bei sich selber?
Doch, bei den betriebsärztlichen Untersuchungen natürlich, die man ja immer wieder machen muss. Aber einen Ultraschall des Herzens hatte ich tatsächlich bis jetzt noch nicht. Aber ich gebe zu, ich habe mich mit einem Stethoskop, höre ich mich regelmäßig ab.
Aber nach dem alten Ärztespruch, so genau will ich es bei mir selber gar nicht wissen.
Der stimmt bei mir total überein.
Mei, oh mei, oh mei. Aber Ihre Pumpe ist einwandfrei, nehme ich an.
Ja, bis jetzt ja. Also ich achte darauf, auch im Alter, da muss man ja auch mal ein bisschen ehrlich sein. Schaffe ich eine gewisse Laufstrecke ohne Luftnot? Komme ich die Treppen hoch? Habe ich irgendwie Rhythmusstörungen etc.? Also da achte ich schon auf meinen Körper so ein bisschen und höre mir auch ganz genau zu. Aber man sollte tatsächlich, ich bin da ein ganz schlechtes Vorbild, seine Check-up-Untersuchungen durchführen lassen.
Ich erinnere mich gerade an den Bruno Reichardt, den Sie sicher auch kennen hier aus München. Der hat gemeint, bei aller Ehrfurcht und allem Romantisieren, wir reden über eine Pumpe.
Ja, das stimmt. Und trotzdem ist es was Ästhetisches und trotzdem ist es auch manchmal sehr kompliziert, es wieder in die rechten Bahnen zu rücken. Ne? Es hört sich an, es ist nur ein Motor, ne? Müsste man eigentlich einfach austauschen können, aber der liebe Gott hat dann schon sich was dabei gedacht, als er das Ganze so ein bisschen produziert hat, finde ich.
Ja, ich schaue gerade durch die Glasscheibe und sehe den Tontechniker nach seinem Herzen greifen. Man kann sich die Stunde schon auch zu Herzen nehmen, oder? Jeder lauscht jetzt in sich hinein wahrscheinlich ein bisschen.
Ja, soll er ja auch, ne? Aber er soll auch vor allem, wenn er da reinlauscht, erstmal seine mentale Gesundheit auch überlegen, weil die mentale Gesundheit spielt bei den Herzen eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ich sage immer zu meinen Patienten, ne, bevor du natürlich nicht rauchen, nicht so viel Zucker essen und nicht so fettig essen, aber am Ende des Tages spielt die mentale Stärke auch eine enorme Rolle bei der Erkrankung des Herzens.
Ja, und manche geraten ja in Panik, wenn sie dauernd in sich hineinhorchen. Und in völliger Stille nachts hört man ja dies und das. Und auch, dass die Pumpe mal einen Aussetzer macht. Was nicht schlimm ist, oder?
Nö, ist nicht schlimm. Kommt drauf an, natürlich, wie alt man ist, was man noch für andere Umstände hat. Aber man darf sich da jetzt auch nicht verrückt machen. Man hat nach der Pandemie sehr viele Patienten, die noch mehr in sich hineinhorchen. Es fällt auch auf. Aber wie gesagt, ein gesundes Maß ist immer ganz gut.
Bayern 2, 1:1 der Talk und mit mir verbunden in Düsseldorf ist die Herzchirurgin Dilek Gürsoy, Spezialgebiet Kunstherzen. Es gelang ihr als erste in Europa, eines zu implantieren, 2012. Wie groß und schwer war das Ding, sage ich jetzt mal?
Also das Kunstherz an sich, was wir implantieren in den Menschen, ist gar nicht so schwer. Also mit 400, 500 Gramm sind wir da schon gut bedient.
Und der Motor ist drinnen oder bei den allerersten war er draußen, gell?
Also das ist so, man muss unterscheiden, also in der Regel werden Kunstherzen so implantiert, schon in den Anfängen, dass das kranke Herz rausgeschnitten wird und durch ein künstliches komplett ersetzt wird. Es wird ein Stückchen Vorhofrest von dem Herzen noch drangelassen, sodass man Manschetten und Prothesen noch dran nähen kann an die Hauptschlagader der Pulmonalader. Und dann werden diese quasi, das eigentliche Kunstherz, was schon steril aus der Verpackung genommen wird, quasi dran geklackt. Es gibt aber auch Systeme, die außerhalb des Körpers zu liegen sind. Also das kranke Herz bleibt drin, es werden Prothesen eingeführt und die künstlichen Ventrikel oder Herzkammern sind außerhalb des Körpers. Das sind dann sogenannte parakorporale Systeme oder extrakorporale Systeme, die es vornehmlich aktuell bei den Kindern benutzt wird.
Also man nimmt es natürlich auch zum Überbrücken. Also viele warten ja mit dieser Pumpe und bleiben so am Leben für ein menschliches Herz.
Ja, es ist momentan, das totale künstliche Herz ist momentan nur als Überbrückung bis zur Transplantation gedacht, weil es noch kein einziges System auf dem Markt gibt, die eine richtige Alternative darstellt.
Ja, ich habe gelernt aus Ihrem Buch, also Pumpen können dauerhaft eine Herzkammer ersetzen, aber kein ganzes Herz. Ein Kunstherz hat nochmal eine ganz eigene Qualität. Was mir neu war, dass Sie jetzt schon ein paar Jahre durchhalten. Und doch ist die Frage, warum wir insgesamt nicht weiter sind.
Ich habe 2003 angefangen, im Herz- und Diabeteszentrum Bad Oeynhausen zu arbeiten. Und da hieß es, die totalen Kunstherzen halten nur ein Jahr und man muss sofort die Patienten auf eine Liste setzen. Und ich habe ja schon anfangs gesagt, dass der längste Patient 5 Jahre überlebt hat mit einem totalen Kunstherzen, was auch gut ist, weil, wie gesagt, die Materialien ändern sich, die Software ändert sich etc. Und klar ist das so, dass die Forschung natürlich eine ganz teure Sache ist. Kunstherzen zu entwickeln ist nicht einfach, es ist teuer, es braucht erfahrene Ingenieure, es braucht erfahrene Operateure und es braucht erfahrene Tierlaborexperten. Die zu finden und die zu halten und mit der Konkurrenz mitzuhalten, ist halt ein bisschen schwierig und Deutschland tut sich da auch aktuell ganz schwer.
Ja, ich habe auch gelernt aus Ihren Aufzeichnungen, dass die Chefärzte halt mehrheitlich auf die Organspende setzen, weil das sozusagen der Königsweg ist. Nur, wir haben aktuell 300 Angebote für 1000 verzweifelt Nachfragende im Jahr.
Ja, momentan ist der goldene Standard in der Therapie der terminalen Herzinsuffizienz einfach die Organspende. Und es ist wichtig und richtig, dass wir dafür werben. Aber wir dürfen gleichzeitig nicht vergessen, uns auch um Alternativen zu kümmern im Jahr 2024. Wenn es die Amerikaner in den 60ern schon geschafft haben, müssen wir doch wohl als Hightech-Land auch in der Lage sein, so etwas mitentwickeln zu können. Und aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, wir haben die Qualität der Ingenieure, wir haben die Qualität der Chirurgen dafür, wir haben auch das Know-how. Nur setzt halt die Community gerade nicht so sehr darauf, was ich sehr, sehr schade finde.
Aber Sie versuchen das zu ändern und versuchen ja auch eine Klinik samt angeschlossener Forschung einzurichten und experimentieren schon eine ganze Weile mit Kunstherzen in großen Schafen. Da habe ich gestutzt. Ich dachte, die Schweine sind am nächsten an uns dran.
Ja, also seit 2010 bin ich dabei, sowohl Linksherzunterstützungssysteme als auch totale Kunstherzen im Forschungslabor mitzuentwickeln. Wir haben also Kälber wurden dafür genommen. Schweine sind dem menschlichen Gewebe am nächsten, ja, aber sie sind sehr, sehr schwer handelbar nach der Operation. Und jetzt operieren wir in einem Tierversuchslabor, wo wir halt an Schafen operieren dürfen und können, weil es eine bestimmte Rasse ist, die auch eine entsprechende Thoraxgröße mit sich bringt, die aber auch postoperativ viel besser handelbar ist, für den Chirurgen alles ein bisschen anspruchsvoller, weil das Gewebe auch viel zarter ist.
Und die Schafe, die packen aber nicht ein ganzes Jahr, oder?
Noch nicht in der totalen Kunstherzchirurgie, leider Gottes. Das ist aber auch schwierig. Sehen Sie, die Investoren oder diejenigen, die von außerhalb nur gucken und sagen, das muss doch mal lange überleben, die haben einfach keine Ahnung, wie das so ist, ne? Wie die Blutzusammensetzung des Tieres ist, wie der Brustkopfverlauf des Tieres ist. Das Tier muss nach der Operation sofort aufwachen, damit der Stoffwechsel nicht flöten geht. Der Mensch schläft locker 24 bis 48 Stunden, bis er aus dem Gröbsten raus ist. Und das ist einfach nicht möglich. Wir tun uns auch maximal schwer tatsächlich in der Blutgerinnung beim Tier. Wie gesagt, wichtig ist immer, dass diejenigen über diese Sache reden, die bitteschön auch praktische Erfahrungen mit sich bringen. Und das ist so mein Ding, weshalb ich auch meine sozialen Netzwerke auch dafür benutze, um das zu kommunizieren, damit die keine Ahnung haben, sondern nur ihr Lebenslauf ein bisschen aufschönern, indem sie ein oder zwei Operationen gemacht haben, einfach mal den Mund halten.
Klare Ansage. Und ich rede mit der Praktikerin, die sich auskennt, die aber vorhin auch schon gestreift hat, da gibt es eine seelische Komponente. Und ich habe unterm Lesen mir, bildlich ans Herz gefasst. Es ist doch sicher ein Moment beim Kunstherzen auch, dass ich als denkendes Lebewesen ja leicht in so eine Dauerpanik gerate, wenn ich weiß, eine Maschine läuft in mir. Vielleicht noch mehr Panik und die Lauer auf dem Aussetzer als bei einem Organ, oder?
Ja, das ist natürlich sehr schwierig. Wenn möglich, redet man natürlich mit dem Patienten über diesen Eingriff, über das System, kann es ihm zeigen. Das ist aber in den meisten Fällen nicht möglich, weil der Patient in einem kardiogenen Schock intubiert und schlafend zu Ihnen in die Klinik kommt. Dann reden Sie halt nur mit den Angehörigen und versuchen zu ertasten, inwieweit der Patient damit klarkommen könnte. Dafür ist auch die postoperative Nachsorge ja auch so wichtig. Einfach den Patienten operieren und dann irgendwann die Schlafmedikation ausmachen und dann das Takatuka sich ihn anhören lassen, das geht nicht.
Ich höre es richtig in mir drin, die Ventile.
Es ist leider auch so. Das ist nämlich 70 Dezibel laut, eins der gängigsten Kunstherzmodelle.
In mir erlebe ich es wie so eine normale Kneipenmusikatmo.
Ja, oder ein, ich sage immer, Wäschetrockner. Ne?
Und das 24 Stunden.
Genau so ist es. Hören Sie es nicht, sind Sie tot. Das ist dann auch immer so tragisch, auch für die Patientenangehörigen vor allem. Man darf es jetzt nicht. Der Patient ist meistens vielleicht sogar froh, dass er jetzt überlebt, aber für die Angehörigen ist das natürlich eine psychologisch sehr, sehr hart, muss man sagen. Aber die muss man halt mitnehmen und mitführen postoperativ.
Ich muss ja meinen Schlaf finden bei 70 Dezibel, tacker.
Das tun die Patienten tatsächlich, auch wenn sie sich am Anfang schwer tun, was verständlich ist. Aber tatsächlich kommen die Patienten damit irgendwann klar.
Und dieses Tacker-Tacker, das lässt sich vielleicht wegdesignen durch tolle Ingenieure?
Ja, das ist möglich. Ich sage, es ist immer eine Frage des Geldes. Ja. Sie sehen, in der Pandemie haben wir auch gesehen, mit dem Geld kriegt man sofort einen Impfstoff innerhalb von ein paar Monaten. Das wäre mit den Kunstherzen, mit den Beiträgen, die für die Pandemie ausgegeben worden sind, durchaus auch möglich. Es sind in der Pipeline Kunstherzsysteme auf dem Weg, die anderen Antrieb haben, einen elektrischen Antrieb, leiser sind, geräuschloser sind. Und die nächste Generation wird dann auch kabellos sein. Also das ist alles möglich und alles auch in der Mache. Wie gesagt, die Amerikaner sind ja ganz weit, die Franzosen sind ganz weit, ein australischer Kollege ist ganz weit. Deutschland hatte auch eigentlich bis vor kurzem gut mitgehalten, aber dann fehlte die finanzielle Förderung, was ich sehr, sehr schade finde.
Vielleicht hört ja ein Milliardär mit.
Oder die Regierung, wird auch schon reichen.
Ja, bis es sich rechnet, wird es noch eine Weile dauern. Was kostet die Kiste, die existenzielle überhaupt?
Ja, da wir auf dem Markt aktuell nur zwei Systeme verfügbar haben, in Europa mittlerweile auch nur eins, und zwar das französische Modell, liegen wir schon bei 120 bis 150 oder noch mehr sogar. Ich habe mir letztens gehört, über 150.000 Euro müssen die Krankenkassen dafür hinblättern, damit wir das implantieren können. Wenn Sie natürlich Marktführer sind und alleine auf dem Markt sind, dann können Sie die Preise treiben nach oben, wie Sie wollen. Und das ist auch schon makaber genug.
Aber da Leben unbezahlbar ist, wären wahrscheinlich alle dabei. Vielleicht noch eine menschliche Komponente zum Schluss dieses Kapitels. Sie schreiben und sprechen von 4 Stunden Hochkonzentration und nahezu immer gelingt es. Wie entkommt man eigentlich diesem Größenwahn, der vielleicht auch was Gottähnliches hat?
Oh, den hatte ich tatsächlich nie. Ne? Also am Anfang, wenn Sie die ersten Operationen machen, fühlen Sie sich ja. Toll, ne? Ja, ich habe es geschafft. Aber ich hatte nie das Gefühl, so nach dem Motto, Dilek, das heißt, du warst jetzt total geil heute. Nein, sondern eher so, ich habe mich immer für den Patienten gefreut. Ich meine, das ist auch immer eine Erziehungssache. Wie werden sie auch ausgebildet während ihrer Weiterbildung? Das spielt ja auch immer eine Rolle. Wer sind ihre Vorbilder bei der ganzen Nummer? Also Größenwahn ist dann meistens auch angelernt. Man macht ja am Ende des Tages einfach nur seinen Job.
Aber was für einen.
Ja. Jetzt übertreiben Sie aber ein bisschen.
Ach, im Vergleich zu meinem Job ist der ein bisschen existenzieller. Hier ist noch einer mit einem schönen Job, der macht Musik. Ein Norddeutscher mit kroatischen Wurzeln, der jetzt in München lebt. Anton Opitsch heißt der Mann und der Titel Hospital. Bayern 2, 1:1 mit Dilek Gürsoy, Herzchirurgin, ein Dezemberkind, geboren am Nikolaustag, 1976 in Neuss, habe mir gleich die Karte rausgeholt, über den Rhein schaut man hinüber nach Düsseldorf, wo Sie gerade im Studio sitzen. Und in diese Gegend waren die Eltern Ende der 60er, Anfang der 70er als Gastarbeiter gekommen, aber ich spreche mit einem Neusser Mädel.
Ja. Durch und durch. Klar, wenn man hier geboren und aufgewachsen ist, kann ich jetzt ganz schlecht sagen, ich komme jetzt aus Eiberste, also das Heimatdorf meiner Eltern, was ich auch natürlich sehr schätze und auch die Menschen dort. Ich habe sie auch besucht, aber als Heimattitel ist schon Neuss, ja.
Und der Papa war Reinigungskraft, die Mutter ging mit 19 zu einem Autozulieferer, winzige Schräubchen eingedreht und da habe ich kurz gestutzt beim Lesen. Bis vor gar nicht so langer Zeit, 47 Jahre lang am Band, vor allem Vergaser montiert.
Und eine Woche, die dürfen wir nicht kaputt reden, sagt Mama immer. Ja, das stimmt. Das muss man erstmal durchziehen können. Und sie hat es auch, man kennt meine Mutter nicht, mit einer Leidenschaft gemacht und mit einer Dankbarkeit auch, dass es diesen Arbeitgeber gab, damit sie auch ihre Kinder durchbringen konnte. Und so sind wir auch groß geworden, mit einer gewissen Dankbarkeit, dass wir in dieses Land vielleicht gekommen sind, meine Eltern, und die Möglichkeiten uns geboten wurden oder die Chancen, die wir dann auch wahrzunehmen hatten, bitteschön. Und das habe ich auch.
Ach, allerdings. Genau. Groß geworden ist die Familie anfangs mal wahrscheinlich zu 5 auf 60 Quadratmeter. Wie sahen dieses Zuhause aus?
Es war sehr schön. Ja, also das ist in Neuss eine Wohnung gewesen für etwas weniger Verdienende. 60 Quadratmeter, das war eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit einer Küche, einem Bad und einer Toilette und so einem kleinen Abstellraum. Ich habe dann in dem Schlafzimmer mit meinen Eltern zusammengeschlafen, mein Bruder halt auf der anderen Seite. Mein anderer älterer Bruder lebte damals schon in der Türkei. Die anderen beiden waren schon als kleine Kinder verstorben. Also wir waren zu viert in dieser Wohnung. Mhm. Und es war okay. Wir hatten zwar wenig, aber ich war trotzdem glücklich. Ja? Und man darf sich das auch nicht immer so kaputt reden und auf die Melancholie und auf die Tränendrüse drücken. Wir kannten nichts anderes und das war okay. Ja.
Und bis man 10 ist, ist es ja manchmal auch ganz schön, bei den Eltern rumzukuscheln. Es gab nur eine grausige Nacht. Der Papa stirbt an Herzklappenversagen. Da waren sie 10 Jahre alt. Mhm. Und aus dem Text habe ich entnommen, also es war kurz nach Mitternacht und alle verständlicherweise aufgelöst. Es wird Hilfe geholt, der Cousin kommt und stimmten das wirklich? Sie waren relativ ruhig, fast kühl als 10-Jährige.
Ja, also ich wundere mich ja manchmal auch selber. Ich habe nicht geweint tatsächlich. Ich wusste, als meine Mutter halt weggerannt ist, um jemanden zu holen und mein Bruder im anderen Zimmer dann am Weinen war, bin ich an meinen Vater herangetreten und habe mich an die Bettkante gesetzt und habe ihn auf die Stirn geküsst und habe mich quasi auch verabschiedet.
Sie wussten, dass es vorüber ist.
Ja. Also man natürlich jetzt nicht medizinisch alles abgecheckt, aber man hat natürlich dieses Gefühl oder diese Intuition, die man als Kind dann vielleicht hat in diesem Moment. Aber es war ein Abschied, ja. Aber das war auch in dem Moment, ja gut, jetzt müssen wir damit klarkommen tatsächlich.
Sie haben es schon mehrfach in Interviews auch gesagt, nicht der Tod des Vaters, sondern die langen Krankheitsphasen der Mama weckten ihr Interesse für den Arztberuf. Wirklich diese Klinikatmosphäre?
Ja, und zwar das Benehmen auch der vornehmen Chefärzte, die es sich auch mal bemühten um einen nicht privaten Patienten wie meine Mutter, die keinen Unterschied gemacht haben zwischen einer türkischen Gastarbeiterfrau und einem Vorstandsvorsitzenden.
Und die auch in der Lage waren zu heilen. Das muss ja auch einen schweren Eindruck machen auf ein Kind. Wobei es war wohl ja mit wechselndem Erfolg und bitter, denn die Mama hatte wohl schwere Depressionen. Es wird wohl auch gar nicht so rasch und ganz erkannt. Aber wenn man jetzt sieht, ein Sohn starb mit 10 Monaten, der andere mit 4 Jahren. Was war denn da los?
Also meine Mutter hat schon mit 17 Jahren geheiratet und hatte das erste Kind auch mit 18 und dann nochmal 19. Und mein erster Bruder, so heißt es, ist durch Unterernährung vielleicht gestorben, damals im Dorf. Und sie war halt eine 17- oder 18-jähriges Mädchen, das auch von der Familie, von meinem Vater jetzt nicht gerade nett behandelt wurde oder auch unterdrückt wurde, kann man nicht anders sagen. Und mein anderer Bruder, der mit 4 Jahren gestorben ist, hatte wohl Mundbotenkrebs. Genau weiß man das nicht, natürlich, weil sich das alles so in den 70ern abgespielt hat. Aber es ist natürlich nicht einfach für so eine junge Frau im Ausland zu sein, die Kinder irgendwo abgeben zu müssen, um selber arbeiten zu gehen, damit man selber nicht wieder in die Türkei geschickt wird und als Dienstmagd behandelt wird. Ja, meine Mutter ist eine starke Frau, die zwar nicht zur Schule gehen durfte, Analphabetin ist, aber unheimlich schlau ist.
Hut ab. Es blieben noch 2 ältere Brüder und Sie.
Jawohl.
Und dann sollten es nach der Grundschule auf die Realschule. Doch da gibt es ein Hortbetreuer-Ehepaar namens Bisping. Mhm. Eine Gott, Ode.
Ja, Gott hab sie beide selig mittlerweile. Herr Bisping ist so quasi nach dem Tod meines Vaters so ein bisschen auch mein Ziehvater dann geworden, hat sich sehr um mich gekümmert, mochte mich auch sehr und wusste, dass aus mir mal was werden könnte und hat mich auch maximal unterstützt, mich dann in ein Gymnasium damals einzutragen, hat mich an die Hand genommen und hat dann mit mir die Direktorin besucht und hat gesagt, dieses Mädchen kann mehr als Realschule und hat es dann auch letztendlich geschafft, dass ich dann in einem Gymnasium eingeschrieben worden bin damals.
Ich meine, für Ihre Mama war das ja auch eine Mehrbelastung in Anführungszeichen. Gymnasium dauert noch länger und dann muss ja eh alle durchbringen mit ihrem Fließbandjob und dann kommen Sie noch an nach dem Abi und sagen, weil der Schnitt nicht für einen Durchmarsch reicht, ich würde gern zum Medizinertest. Der kostete 780 Mark, das ist eine Ansage.
Aber meine Mutter, das muss ich vorwegnehmen, hat mich immer unterstützt. Und sie war auch stolz, dass ich auf dem Gymnasium war und hat auch mich gepusht, dass ich unbedingt studieren soll. Medizin natürlich war was ganz Unglaubliches, was Unerreichbares. Also ich habe immer ihre Unterstützung erfahren und dann natürlich auch mit der Unterstützung für den Medizinertest, wo sie ein paar Schichten extra einlegen musste am Wochenende, damit ich das bezahlt kriegen konnte.
1997 ging es ja los an der Uni. Weiß nicht, gab es da weibliche Vorbilder am OP-Tisch?
Nein, die gab es nicht, aber es gab natürlich Herzchirurginnen, die man auch kennenlernen durfte und meinte dann auch, oh, guck mal, sie macht das auch, sie operiert hier auch. Das wurde uns ja so im Studium gar nicht beigebracht, wie ich kannte meine Mutter, die ist am Fließband und Punkt ist. Und so richtig kannte ich jetzt halt keine Ärztin oder jemanden, was weiß ich, in Führungspositionen damals. Das war noch weniger Ende der 90er. Aber sie waren da und sie waren noch gut. Nur hatten sie halt irgendwie mit Ende 30 dann auch keinen Bock mehr, was mich auch mal so ein bisschen verwundert hatte.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2. Dilek Gürsoy. Deutsche Heimat, türkische Wurzeln.
Und mit mir in Düsseldorf verbunden sind Herzchirurgin und sagen immer wieder, redet mir nicht zu viel über Rassismus und Herkunft. Lasst euch nicht drauf reduzieren. Wie meinen Sie das?
Also die jetzige Zeit, gerade auch in den letzten, ja, kann man sagen, 9 oder 10 Jahren, ist das Thema natürlich mit einer gewissen Welle aus dem Ausland immer noch mehr zum Thema geworden. Ich bin aber hier geboren, aufgewachsen, bin damit nicht in Berührung gekommen und werde natürlich automatisch auch gefragt. Es gibt Menschen, die Rassismus erfahren haben und es immer auch noch tun. Es gibt die verschiedenen Anschläge, die man natürlich kennt, Solingen, Mölln, Hanau. Das kann man nicht abtun und das muss man auch besprechen, angehen und dagegen auch ankämpfen, ja. Aber in meinem persönlichen Werdegang ist das nie ein Thema geworden und das nehme ich mir auch nicht als Vorwand, wenn es mal nicht so gut läuft bei mir. Sei es auf der Jobsuche oder sei es, um Projekte durchzuziehen, ne? Ist das so, weil du halt ein Gastarbeiterkind bist, ein türkischstämmiges Kind bist. Das spielt eigentlich gar keine Rolle. Das Problem ist meistens die Stärke, die visionäre Sicht einer einzelnen Person und darauf will ich aufmerksam machen. Und gerade auch die Jugend, die sich auch gerne diesem Thema bedient, obwohl es sie vielleicht auch gar nicht so sehr betrifft.
Ja, Sie haben irgendwo mal den Kessensatz gesagt, nicht jedes Scheitern entspringt Rassismus.
So ist es auch. Ich meine, das muss man ja auch mal beim Namen nennen, das müssen auch wir kundtun. Ja? Es gibt wirklich ganz krasse Fälle von Rassismus, auf die geht es zu zeigen. Aber nicht, wenn ich jetzt irgendwie eine Bewerbung durchfalle, weil ich ein Bild, was weiß ich, mit dunklen Augen hatte, mit dickeren Augenbrauen, so wie ich. Ne? Am Ende des Tages zählt deine Leistung, glaube ich, und darauf lege ich auch ganz großen Wert, dass man das immer wieder betont. Und wenn es dann das nicht war, dann hat der liebe Gott es auch vielleicht gut mit dir gemeint, dass es nicht sein soll. Alles gut, man muss das sonnige Gemüt immer beibehalten.
Ja, ich habe mir auch gemerkt, wir schreiben das Jahr 2024 und die Schüler mit sogenanntem Migrationshintergrund in Stadtstaaten und in den Ballungsräumen sind sie die Mehrheit. Also es ist der Normalfall. Dieser alte Spruch, wo kommst du wirklich her, der ist jetzt von vorgestern langsam.
Nee, das wird immer noch sehr gerne gefragt. Ist, glaube ich, noch ein bisschen mehr Thema geworden, was aber auch nie schlimm ist. Wenn ich gefragt werde, woher kommst du ursprünglich, dann mache ich ja kein Drama draus und sage, oh nee, ich bin hier geboren, aufgewachsen. Es ist doch gut, ich bin auch stolz auf die Kultur meiner Eltern, auf ihre Herkunft, auf dass sie Arbeiter waren, weil uns doch gerade das so gut macht, so kreativ macht und so einzigartig auch macht, dass wir mit 2 Kulturen aufgewachsen worden sind, von dem jeder Arbeitgeber profitieren kann. Und Sie als Moderator ja auch. Jetzt sitze ich hier und diskutiere mit Ihnen. Ist doch ganz gut.
Ja, das ist einfach das bunte Leben, die Vielfalt. Und ich dachte mir, streift es im Grunde auch das weite Feld des Rassismus. Sie erwähnen an einer Stelle, ein Chefarzt meinte Ihnen gegenüber, in der Türkei werden Riesentalente wie Sie ja noch mehr gebraucht. Wollen Sie nicht lieber dort arbeiten?
Ich habe Angebote bekommen von den Regierungschefs dort, als ich dann auch Medizinerin des Jahres geworden bin und auch ein bisschen prominenter geworden bin in der Türkei, ja. Ich finde das auch eine ganz große Ehre, muss ich sagen, ja, auch gut. Aber ich bin hier geboren und aufgewachsen und ich habe vor, in dem Land, das ich als meine Heimat tituliere, etwas aufzubauen. Das bin ich vielleicht auch so ein bisschen der Arbeitergeneration schuldig, wo ich sagen möchte, okay, guck mal, ihr habt euch hier hart gearbeitet, nicht nur Deutsch oder Griechisch oder italienische, sondern auch die deutschstämmigen Arbeiter. Ich komme von euch, ich bin eine von euch und baue hier etwas auf, worauf ihr auch stolz sein könnt und wo ich auch ein bisschen auch als Vorbild fungieren möchte. Guck mal, ihr könnt es auch schaffen, weil das alles gut ist.
Ja, was nicht so gut ist, und das hat mich dann schon nachdenklich gemacht, weil Sie ja immerhin Ihre Laufbahn in den letzten 20 Jahren, also schon im 21. Jahrhundert, gestartet haben. Sie sagen, wo ich richtig dran geprallt bin, das ist nicht die Sache mit den türkischen Wurzeln, sondern die Glasdecke kam für mich als Frau immer noch.
Es ist auch so. Also ich bin natürlich bewusst in einen männerdominierten Fachbereich hineingegangen. Das wusste ich auch vorher. Das, auch wenn ich es nicht wusste, haben mir das alle schon vorher gesagt. Aber warum habe ich mir auch damals schon gesagt, soll ich etwas nicht machen, was mir sehr gut gefällt, nur weil andere meinen, dich dann später behindern zu können? Und es ist dann tatsächlich auch passiert, mit Mitte 30 als Frau kommst du irgendwo dann an, wo du dann vielleicht Oberärztin bist und vielleicht dann auch mal vielleicht überhaupt die Idee hast, auch mal Chefärztin zu werden, und dann stößt du an diese berühmte gläserne Decke, wenn du besser bist als andere oder etwas machst, was andere vielleicht nicht so gut können, obwohl sie andere Sachen gut können. Also diese Befindlichkeiten, die dir dann vor die Nase laufen, das ist ganz, ganz schlimm. Aber auch das wird mich nicht hindern, etwas zu tun, was ich sehr, sehr gut beherrsche. Schon allein im Namen des Patienten will ich dafür weiterkämpfen.
Wobei Sie selber beobachtet haben, die wenigen Top-Frauen sind dann mit Ende 30 doch weitgehend aus den OP-Sälen verschwunden. Ja, mit dem Ruf Familie jetzt oder nie.
Damals ja, muss man sagen, das war halt Ende der 90er, Anfang der 2000er, aber das Blatt wendet sich ja Gott sei Dank. Wir haben sehr, sehr tolle Netzwerke, die sich aufgebaut haben, wie die Chirurginnen, die über Tausende von Mitgliedern mittlerweile haben innerhalb von 3 Jahren, wo sich die Frauen zusammentun und auch sich trauen, etwas zu sagen und nach vorne zu treten. Denn Sie müssen sich das vorstellen, eine Frau, wenn sie anfängt, über die negativen Seiten des Berufs zu sprechen, und in der Chirurgie geht das relativ schnell, dann sind sie am nächsten Tag gar nicht mehr im OP oder der Chef findet das gerade nicht gut, was sie da erzählen, oder die Chefin von mir aus, dann haben die Damen einfach ein Problem. Aber das, wie gesagt, das ändert sich. Vielleicht als Vorbilder, wenn ich fungieren darf, gerne. Aber ich habe diese Angst nicht und werde mir das auch nicht nehmen lassen, das zu sagen, was ich meine. Damit sich was ändert, müssen einige Leute aus ihren Komfortzonen raus und einfach mal den Mund aufmachen.
Ja, bei den Männern fragt ja auch keiner am OP-Tisch, was? Sie haben Familie, wie geht das denn? Allerdings, wenn man das so liest, speziell in diesem Herzchirurgen-Metier, das läuft wohl zeitweise immer noch, Tag und Nacht, ganz oder gar nicht.
Ja, es ist ein harter Job, aber wissen Sie, meine Mutter hat 8 Stunden jeden Tag am Fließband gearbeitet, im Schichtdienst. Mal war sie bis 2 Uhr mittags bei der Arbeit und mal bis 22 Uhr abends bei der Arbeit. Aber wir sind irgendwie, trotzdem hat sie Kinder geboren, trotzdem hat sie uns irgendwie durchgekriegt. Das schaffen Chirurginnen und Chirurgen auch bestens. Sie können am OP-Tisch damit stehen. Es gibt herausragende Kolleginnen. Die neue Generation ist viel tougher geworden.
Aber es heißt immer wieder Vollzeit oder nicht.
Das stimmt, es ist ein Vollzeitjob, aber auch da ändern sich die Trends. Die müssen wir dann aber auch vorleben, dass Herzchirurgie und Chirurgie durchaus auch in Teilzeit geht, dass die Chirurgin um 2 Uhr bei elektiven Eingriffen, wenn sie nach Hause gehen muss, ihre Kinder abholen muss, es möglich ist.
Man
muss
also nicht vormittags ein Herz operieren und dann die Kinder abholen aus der Kita.
Ja, wo ist das Problem? Die Klinik ist ja dann nicht leer, da sind ja noch viele andere. Das ist genauso wie ein männlicher
Kollege. Ja, ich habe gelesen von diesem Ethos, der ist dann auch beim Aufwachen nachmittags und abends noch da. Am Bett des Patienten.
Das machen wir aus Leidenschaft. Ich kann ja nur von mir reden, aber auch von vielen anderen Kolleginnen. Wenn wir da sind, dann machen wir das für den Patienten. Aber wenn es dann manchmal nicht geht, dann sagt man zu dem Kollegen, dem man vertraut, oder Kollegin, guck mal, übernimm mal, ich bin gerade nicht da. Das geht auch, wenn die Männer auf Kongressen dann sind, auf einmal schwuppsdiwupps, den Flieger noch kriegen müssen nach Mailand, nach Rom oder wo immer sie dann auch die Kongresse dann haben. Dann geht das auch alles. Also locker bleiben heißt das Motto.
Ja, und was man auch lernt, die Herzchirurgie, Sie sagen, Sie schätzen das Hierarchische, wenn es mal losgegangen ist. Die OP, da wird nicht mehr groß diskutiert. Man merkt aber auch und lernt aus Ihrem Buch, da sind gewaltige Egos, sicher auch gewaltige Talente am Start, aber auch ja, ziemlich robuste Naturen. Es gibt viel Neid, Machtspiele während der Operation. Ich habe so das Gefühl, gut, dass der Patient einiges nicht mitbekommt.
Ja, das gibt es tatsächlich. Ich habe das auch in meiner jungen Assistenzarztzeit auch gesehen und gemerkt, aber auch das kann man ja anders vorleben. Ich habe ganz komplizierte Sachen schon operiert und habe noch nie mit einem Messer durch die Gegend geschmissen. Das ist, wie gesagt, auch eine Anstandssache, eine Erziehungssache.
Das haben Sie erlebt?
Ja, klar. Also jeder von uns, glaube ich, der in der Chirurgie tätig ist, ob Herzchirurgie, Allgemeinchirurgie.
Aber als Ausraster seitwärts irgendwohin an die Wand, oder?
Ja, klar. Jetzt nicht... Jetzt nicht Kollegen eingriffen.
Gleich die nächste OP anfangen.
Nein, aber ist weniger geworden. Ne? Also man muss sagen, wie gesagt, man lebt es ja auch anders vor. Es gab einen Generationswechsel, die Leute sind viel jünger geworden.
Also das kommt nicht mehr vor, dass Sie Ihren zugewiesenen Platz schon vorfinden, da steht wieder mal ein Typ.
Ach, das ist immer. Aber mittlerweile geht man dahin und sagt, geh weg.
ich bin hier eingetragen.
Ja, genau, also früher war das so, okay, gehst du da rein, guckst ganz komisch durch die Gegend, ne? Wenn dein Oberarzt oder der Vorgesetzte nichts sagt, dann zuckst du mit den Schultern, gehst in die Ecke und machst eigentlich weiter. Aber das ist heutzutage nicht mehr möglich, weil, wie gesagt, starke Frauen mittlerweile auch Führungspositionen in der Chirurgie vornehmlich auch haben und dann den Ton jetzt anders angeben.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft Dilek Gülsoy. Ich stehe hier, weil ich gut bin.
Ja, als Herzchirurgin. Und so lautet auch ihr Buchtitel. Und das war auch Jahre vorher ihr spontaner Anfangssatz auf der Messe Career. Die war vor allem für Frauen da, eine Halle voller Frauen. Nach diesem Satz war kurze Stille und dann?
Tja, Applaus. Applaus, Applaus. Ja, also,
tosend.
Ja, so ist es auch. Ja, ich meine, viele haben ja ein Problem mit diesem Satz, auch gerade Frauen.
Ich stehe hier, weil ich gut bin.
Genau. Und da sage ich mir, haben Sie schon mal einen Vorstandschef gesehen, der gesagt hat, ich bin ein Mittelmaß? Ich meine, ich bin gut in dem, was ich tue. Das habe ich nun auch seit Jahren nun mal bewiesen mit meinen operativen Ergebnissen, mit meinen zufriedenen Patienten. Und dann darf es mir doch mal erlaubt sein zu sagen, dass ich gut bin.
Ja, vor allem, weil ich den bitteren Zusatz kenne, die Fortführung. Sie haben nämlich angeschlossen, warum ich das sage, weil es sonst keiner tut.
Ja, ist auch so. Das ist tatsächlich auch eine deutsche Mentalität, dass man loben bloß nicht machen darf, ne? Weil sonst lässt man ja nach.
Ich meine, was natürlich bitter gut dazu passt zu dem Ganzen, kein Kollege hat Sie vor 4 Jahren auf Ihr Buch angesprochen.
Tatsächlich nicht, nein, auch sonst nicht. Also keiner, ich war jetzt nicht nur mit meinem Buch unterwegs, ich hatte so diverse Artikel in der FAZ, in der Süddeutschen, Ich war auf dem Cover des Forbes, hatte niemand mich, aber wissen Sie, ich brauche das auch gar nicht, ich weiß ja, was ich kann.
Schön wäre es trotzdem, wenn man wahrgenommen wird.
Ja, vor allem, wenn man auf Jobsuche war. Das war schon ein bisschen sehr traurig, dass ich mir eine mir gerechte Position, leitende Position in der Kunstherzabteilung nicht finden konnte in ganz Deutschland. War sehr interessant zu beobachten, obwohl ich meinen Lebenslauf damit füllen konnte, wie erfahren und toll ich auf diesem Gebiet bin.
Und ich spreche mit der Medizinerin des Jahres 2019.
Ja.
Und da war nichts zu holen.
Leider nicht. Also nicht für mich, ja. Ich habe auch zum Teil auch überhaupt keine Antworten auf meine Bewerbungen gekriegt, was ich auch mal so lustig finde von renommierten Universitätsprofessoren. Wissen Sie was? Ich habe das schon hinter mir. Wirklich. Also wenn ich jetzt immer noch da sitzen würde und sagen würde, oh, wieso haben die mich nie wahrgenommen, dann komme ich ja nicht weiter. Wenn ich weiß, ich bin gut, ich kann das, was ich kann und bin noch aktiv in der Kunstherzforschung und bin auch aktiv in der Chirurgie noch dabei, dann werde ich schon meinen Weg finden, auch wenn er ein bisschen holpriger gerade ist, aber immer, wie meinte ich eben, locker bleiben.
Wisst ihr was, ihr doofen Typen, dann mache ich meine eigene Klinik auf. Nur ein paar Millionen fehlen noch. Hm?
Ja. Es ist so, ich habe immer gesagt, wenn du einfach in das System, was gerade besteht, nicht mehr reinpasst oder die dich nicht mehr reinlassen aus irgendwelchen Gründen, was immer das auch sein mag, dann machst du eigentlich dein eigenes System. Und das beinhaltet halt die Gründung einer eigenen Klinik. Ich kann nur als Privatklinik starten, wenn ich als Einzelperson hier anfangen möchte. Und das habe ich jetzt so seit 2 Jahren ganz, ganz enger geplant. Und ich werde diese Nummer durchziehen. Ich brauche Geld dafür. Ja, mit den Banken Gesprächen führen tue ich auch. Ich will es alleine machen. Ich will keine Investoren. Weil dann, genau, ist ein Uff, ja. Für die Banken vor allem hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut, das ist so, dass das jetzt nicht runtergeht wie Butter. Das war mir dann auch klar.
Aber wie bleiben Sie dann im Training? Herz raus, Herz rein?
Ja, erstmal bin ich im Labor tätig, dann im Ausland tätig. Und dann bin ich ja auch bis vor kurzem noch Chefärztin in einer Privatklinik für die Herzchirurgie gewesen. Aber habe und tue es immer noch sozusagen als Honorarkraft. Assistiere ich einem renommierten gefäßchirurgischen Professor bei seinen komplizierten Operationen. Und erweitere meinen Horizont enorm. Was mir auch gut tut an die Operation, die ich sonst nie gekommen wäre tatsächlich. Sehen Sie, es hat immer was Gutes, ne? Eine Sache.
Ja, ich habe auch meinen Horizont erweitert in der Vorbereitung auf Sie unter anderem, dass Sie sagten, wir brauchen nicht nur eine Gender-Medizin. Also Männer und Frauen ticken ja anders, reagieren anders auf Wirkstoffe auch. Man sollte sie vielleicht auch anders aufschneiden. volkstümlich gesprochen. Wir bräuchten auch eine Migrantenmedizin, das ist mir neu. Mhm. Da ticken Männer und Frauen auf anderen Kontinenten auch anders.
Ja klar, also die Ethnie in der Medizin ist heutzutage sehr wichtig. Wir erleben jetzt gerade auch natürlich durch die ganze Zuwanderung eine Durchmischung tatsächlich. Ne? Es gibt viele Menschen aus dem mediterranen Bereich, aus der arabischen Welt, die natürlich eine andere Lebensweise hatten, eine andere, wo zum Beispiel in der Türkei sind Bluterkrankungen ein bisschen häufiger als hier in Deutschland. Es ist doch wohl nun wirklich klar, dass ein Asiate ein bisschen anders strukturiert ist als ein Deutscher. Oder
auch einen anderen Stoffwechsel hat, oder?
Ja, allein durch ihre Ernährung bedingt, durch die Umwelt bedingt, aber auch durch die genetischen Faktoren bedingt. Ja, bei mir in der Praxis kommen sehr viele auch aus dieser Region, also gerade auch türkischstämmige und arabischstämmige.
Und auch Herz ist nicht gleich Herz.
So ist es, ne? Also die sind dann auch natürlich ganz anders betroffen, die Gefäße sind anders. Ich erkenne erstmal, also ich muss die Patienten gar nicht sehen, abgedeckt kann ich den, ich merke schon beim Brustkorb aufmachen, ob es eine Frau oder Mann ist, das ist ja nicht so schwierig.
Ja gut.
Aber nee, die Brüste sind dann meistens auch abgedeckt, das soll mal dazu gesagt sein. Aber auch dann, wenn ich das Herz dann sehe und in der Hand halte und einmal mit den Fingern durch die Gefäße, über die Herzkranzgefäße gehe, dann kann ich das ganz gut unterscheiden, ob es eventuell auch ein indischer Patient ist. Ne? Mhm. Also das geht schon, das sind Unterschiede da und man muss die in der Therapie und auch in der Diagnostik einfach berücksichtigen. Ja? Ich habe sehr viele Patienten, die zum Beispiel Blutverdünner nehmen aus der arabischen Welt, wo ich merke, das wirkt vielleicht bei denen gar nicht so sehr. Vielleicht, die bringen eher Gerinnungsanomalien mit sich als, wie gesagt, der Deutsche, der hier lebt. Und was die Pandemie aus uns gemacht hat, das wird sich ja auch noch über die Jahre erstmal zeigen.
Wie meinen Sie das?
Durch die Pandemie, durch den Virus, der diverse Sachen nun mal verursacht, noch nicht, wie gesagt, wissenschaftlich belegt sicherlich. Viele Patienten kommen mit Rhythmusstörungen, öfter junge Damen, junge Frauen oder die beklagen, dass sie eher infektanfälliger sind und die beschwören, dass es halt mit der Impfung zu tun haben könnte oder mit der Erkrankung an sich. Also es ist ja alles so noch so subjektive Aussagen, da bedarf es aber guter wissenschaftlicher Arbeit und Dokumentation, bis man da auch sicher sein kann.
Ups, da könnte noch was auf uns zukommen. Dann halten wir uns mal an die ganz naheliegenden Dinge, von denen wir ganz sicher sein können, wie sie sind. Die Mama mittlerweile von Ihnen, die ist 72, habe ich da richtig gerechnet?
Genau.
Das Herz schlägt voller Stolz für die Tochter. Die beiden Brüder, habe ich mir überlegt, finden die es auch nur toll, dass sie so kometengleich abgegangen sind?
Ja. Also ich kann da nichts anderes sagen. Also beide sind stolz auf mich. Ich habe natürlich eine ganz andere Beziehung zu meinem Bruder hier, der mit mir groß geworden ist. Aber sie unterstützen mich maximal und sind auch darüber so ein bisschen, wie soll ich sagen, erstaunt, dass sie dann auch einmal auf einmal sehr interessant sind für viele Leute. Sie werden angeschrieben über die sozialen Netzwerke. Ach, ihre Schwester, ach, könnten sie mich mal und dieses und jenes. Nein, sie sind, es erfüllt sie mit Stolz und das geben sie mir auch so wieder. Gut, sie springen mir jetzt nicht jeden Tag an den Hals, aber ich spüre das schon und das ist auch gut. Und auch türkische Brüder können die kleine Schwester ja betütteln und stolz einfach auch sein, ja.
Und nachdem er ja dieses Feld Teilzeit, Vollzeit, Glasdecke, Frau, Familie, Vereinbarkeit vorhin gestreift haben, sage ich es jetzt doch mal. Ich habe mal reingeschaut, Beziehungsstatus. Single, 48 und der Richtige kommt noch.
Also erstmal 47, bitteschön.
Oh.
Ja. Und, okay. Und das Single-Dasein. Wissen Sie, ich habe mich jetzt entschlossen, dazu zu sagen, es interessiert keinen, soll auch niemanden interessieren. Man sagt morgen Single und dann ist man übermorgen schon wieder liiert und dann kommt derjenige, der gehört hat, Single. Ah, du warst, du bist doch Single. Ah, Hilfe.
Schon wieder vorbei.
Es ist doch alles nur Killefitz. Ich bin glücklich, wie es ist. Ich bin offen für alles. Ich bin, ja, eine Romantikerin kann man jetzt nicht sagen, aber ich mag es, betüdelt zu werden und zu beschenkt zu werden. So, das muss reichen.
Na, dann soll jetzt mal seine Rosen kaufen und sich in Bewegung setzen.
Und die Diamanten.
Ja, die Diamanten vor allem, Mehrzahl. Und ich traue mich noch eins, weil ich es aus dem Buch habe, weil Sie vor 4 Jahren geschrieben haben, ja, da ist ein Kinderwunsch und warum nicht Eizellen einfrieren für einen Tag X?
Ja.
Keine Ahnung, was draus geworden ist.
Ja, wie alt war ich denn, als ich das Buch geschrieben habe? Weiß ich nicht mehr. Aber
42.
Ja, sehen Sie, ich bin jetzt ein paar Jahre älter und die Gedanken, auch die ändern sich tatsächlich. Die halten sich nicht fest, wie im Buch geschrieben. Ich müsste, glaube ich, ein neues jetzt schreiben. Aber auch da bin ich total frei von irgendwelchen Zwängen, ehrlich gesagt. Ne? Auch da, Herr Noah, locker bleiben.
Bin ich. Und deswegen halte ich mich an die ewig gültigen Dinge zuletzt noch. Borussia Mönchengladbach.
Oh ja, endlich. Ein schönes Thema, ja.
Ihr Herz schlägt stark und unverdrossen für diesen Verein.
Ja. für diesen Verein seit 2011. Nach dem Relegationsspiel in Bochum bin ich sofort Mitglied geworden. Und
waren Sie im Stadion?
Ja, klar.
Wie oft schaffen Sie es denn ins Stadion?
Also das ist so, ich habe jetzt aktuell keine Dauerkarten mehr, weil ich ja wegen Berufswechsel irgendwie kurz die Stadt wechseln muss. Da habe ich die Karten natürlich auch abgegeben, da war ich ein paar Jahre nicht da. Aber ich bin natürlich noch Mitglied und mit Herz und Seele bei den Sportschaus dabei und verfolge das Ganze auch und gebe auch meine Kommentare ab, wie es alles besser laufen könnte. Und ich mag es einfach auch im Stadion zu sein, zu sitzen, diesen Grasgeruch etc. spielt ja auch nochmal für die mentale Gesundheit eine ganz, ganz große Rolle für mich. Ich sehe das jetzt nicht nur sportlich, ich sehe das auch als einen angenehmen Ausflug immer jedes Wochenende, wenn es dann mal ins Stadion geht. Aber ich will jetzt auch Verantwortung für meinen Verein übernehmen und mal schauen, was daraus wird.
Präsidentin werden.
Oh ja, ja, wir wollen jetzt auch nicht. Man muss immer wissen, man muss immer seine Grenzen kennen, Herr Noor. Ne? Also man
Sie
darf
haben
jetzt
es mal
auch
im Spaß erwähnt. Das wär's.
Ich kann, also es ist ja nicht unbekannt, dass ich für den Aufsichtsrat kandidiert habe. Ob es was wird, wird sich zeigen im April. Lasst euch überreichen.
Lang ist nicht mehr hin und dann lesen wir schon wieder den Namen Dilek Gürsoy. Vielen Dank für die Stunde. Vielen Dank nach Düsseldorf.
Ich danke Ihnen.
Das Gespräch mit Dilek Gürsoy finden Sie jederzeit in der ARD Audiothek und dort auch unseren Podcast Radioreportage. Der folgt dem alten Goethe-Spruch: Greif nur hinein ins pralle Leben und wo du's packst, da ist es interessant.